Wenn im Prinzip Konflikte durch die Irritation zentraler Geschäftsbeziehungen Erfolgspotenzial vernichten oder reduzieren, dann habe ich sofort einen reduzierten Unternehmenswert.
Herzlich willkommen zum Podcast Gut durch die Zeit, der Podcast rund um Mediation, Konfliktcoaching und Organisationsberatung, ein Podcast von Ingo Fehmarn. Ich bin Sascha Walke und begrüße dich zu einer neuen Folge. Ja, und unsere heutige neue Folge beschäftigt sich mit dem Thema Konfliktmanagement in Organisationen oder auch Organisationales, also von der Organisation initiiertes, strukturiertes, systematisches oder wie man es auch immer bezeichnen will, Konfliktmanagement. Und das hatten wir in unserem Podcast hier schon mehrmals aufgegriffen und stets dabei war mein Kollege, Rechtsanwalt und Mediator Jörg Schneider-Brotmann. Hallo Jörg.
Hallo Sascha, schön wieder dich hier zu treffen.
Ja, und es hat lange gedauert, bis wir unseren Plan, den wir letztes Mal gefasst haben, auch jetzt in die Tat umsetzen können, nämlich zwei Kollegen einzuladen, von denen wir einen schon mal da hatten, mit dem wir drüber gesprochen haben, Thomas Knobloch, und haben uns noch den Jürgen Priem dazugeholt als ganz praxiserfahrenen und aber auch in der Aus- und Weiterbildung tätigen Mediator. Beide sind jetzt hier im Podcast. Hallo.
Hallo Sascha.
Hallo Sascha.
Bevor wir zu euch kommen und wer ihr seid und was ihr da gerade alles macht aktuell, wollen wir nochmal ganz kurz, Jörg, so ein bisschen die kleinen Tippeltappel-Schritte hierher nochmal kurz darlegen. Wir haben angefangen, über Antizipation und Prävention von Konfliktmanagement in Organisationen zu sprechen. Das war in Folge 105.
Genau, das war unser Ausgangspunkt. Damals hatten wir ja das Thema auch in zwei Richtungen eigentlich beleuchtet, innerbetrieblich und dann eben auch außerbetrieblich, also Konflikte innerhalb eines Unternehmens, Konflikte, die ein Unternehmen oder Mitarbeiter des Unternehmens mit Dritten haben. Im Zuge dieses Gesprächs sind wir so dann auf den Gedanken der Konfliktmanagementsysteme gekommen, eigentlich zum ersten Mal gemeinsam, ja.
Und dann sind wir direkt zu Thomas Knobloch gekommen, weil wir seine Schriften sozusagen unter die Augen gekommen sind nochmal, der das im Risikomanagement verortet. Und das war für uns irgendwie ganz interessant. Und im Gespräch mit ihm sind wir dann drauf gekommen, das war in Folge, glaube ich, 113. Wir müssen uns das nochmal konkret anschauen, wie das bisher in der Praxis umgesetzt wurde. Und da fiel uns dann, und ich glaube, Thomas, du hast es uns damals auch schon gesagt, ne, da müsst ihr den Jürgen Priem nehmen. Oder zumindest fiel da schon der Jürgen als Name. Und weil ihr euch auch gut kennt. Thomas, ihr kennt euch. Ihr habt schon miteinander zu tun gehabt.
Wir haben an der Bucerius Law School zusammengearbeitet, haben im Kontext der PwC, Europa-Universität, Viadrina-Studienreihe miteinander gesprochen und sind aktuell auch im Gespräch tatsächlich zu dem Thema strategisches Konfliktmanagement und diskutieren zuweilen ausführlich schon mal über das Viadrina-Komponentenmodell.
Ganz genau. Kann ich genauso bestätigen. Der Kontakt ist ja schon viele, viele Jahre her. Die Viadrina-Studien sind ja schon lange durch PwC veröffentlicht und in dem Rahmen hatten wir in Hamburg mal den Kontakt und haben dann wieder ein bisschen den Kontakt verloren über eine gewisse Zeit, um das Ganze dann wieder mit Schwung neu starten zu lassen. Und an der Stelle, ja, dieses Thema strategisches Konfliktmanagement, der Begriff gefällt mir sehr gut und da müssen wir auch tatsächlich dran an die Thematik.
Vielleicht zeichnen wir mal so ein bisschen den Weg nach, dass es dorthin gekommen ist, denn es ging ja schon los mit dieser Art Blaupause, ihr habt es gerade auch genannt, Komponentenmodell der Viadrina-Schule, das wie so ein Puzzle aus verschiedenen Komponenten zusammengestellt ist, wo man sagt, Mensch, wenn wir davon alles hätten, dann hätten wir jetzt ein Konfliktmanagementsystem. Und es gab ein paar Projekte und ein paar Versuche, aber wie ist denn der Stand, wie war denn die Entwicklung? Es gibt jetzt auch das zweite Komponentenmodell, könnt ihr da ein bisschen Ordnung reinbringen, was es damit auf sich hat. Jürgen, ich glaube, du hast da ganz frühzeitig schon dran gewirkt.
Ja gut, das Modell entstand ja in der Zusammenarbeit zwischen der Europa-Universität Viadrina, dem Institut für Konfliktmanagement und mir, als ich in der Verantwortung für das Thema Konfliktmanagement bei der SAP war. Das ist also jetzt, lass mich nachrechnen, also schon eine große Zeit her. Aus der Zusammenarbeit damals, wir wollten etwas systematisiert an die Konfliktbearbeitung drangehen, hatten wir tatsächlich auch wissenschaftliche Unterstützung genommen. Am Ende war dann dieses Modell, was sich daraus entwickelt hat, auch etwas, was dann von der Wissenschaft veröffentlicht wurde. Das Modell Version 1 war schlicht und ergreifend einfach nur theoretischer Art. Das konnte man tatsächlich in die Praxis auch nicht umsetzen. Ich habe dann daran gearbeitet. Es ist dann Version 2.0 entstanden und das ist die aktuelle Version.
Wann hat man das zum 2.0 erklärt? Also war das während der Studienreihe von 2005 bis 2015 war, glaube ich, die Reihe, ne? Über 10 Jahre angelegt, was ja schon echt eine Wumme ist.
Ja, absolut. Es wurde zuerst mal als 1.0 veröffentlicht. Wir haben dann relativ zügig festgestellt, also ich habe das dann nochmal artikuliert aus der Praxis heraus, so lässt sich das nicht in die Praxis umsetzen, das Modell. Ja, wenn es interessiert, können wir gerne im Laufe unseres Gesprächs da mal kurz auf die Hintergründe eingehen, weshalb das nicht funktioniert. Die Version 2.0 war dann eine deutlich entschärftere Version, hat aber aus meiner Sicht nach wie vor gravierende Schwächen, was jetzt ich auch in meiner Praxis im Anschluss daran festgestellt habe. Ich bin ja zum 01.01.2017 bei der SAP ausgeschieden und arbeite seitdem als freiberuflicher Berater in dem Umfeld. Und war bei einigen Organisationen, um dieses Modell zu implementieren. Da sind wir auf einige Schwachstellen gestoßen, die so in der Form einfach dieses Modell verhindern, in der Praxis wirklich angewandt zu werden. Insofern, wenn wir da ein bisschen drauf eingehen können, ich kann da gerne aus meiner Erfahrung berichten, auch über die Situation, wie es im Moment gerade so ein bisschen aussieht am Markt. Es hat sich doch etwas abgekühlt, aber können wir gerne drüber sprechen.
Ja. Ja, Jürgen, du hast gesagt, es hat sich gerade etwas abgekühlt. Das stimmt. Jetzt ergänze ich mal in Klammern leider. Das hängt vielleicht auch so ein bisschen mit dem Kontext und der Fragestellung zusammen. Wenn ich mir mal die Fragestellung anschaue, wie es zu diesem Viadrina-Komponentenmodell kam, das ist ja so ein operativer Kontext. Da war ja die Frage, wie können eigentlich Konflikte professionell, systematisch in einem Unternehmen bearbeitet werden? Und wenn ich diese Frage beantworte, dann lande ich ja automatisch bei der systematischen Bearbeitung bei einem Konfliktmanagementsystem. Und dann wurde halt diskutiert, wie könnte so ein System aussehen und welche Komponenten sind da sehr hilfreich. Diese Frage ist ja beantwortet unter anderem mit diesem Viadrina-Komponenten. Und jetzt ist dieses Modell ja in der Praxis noch nicht so angekommen, wie wir, also ich mir das in jedem Fall wünsche.
Also umgesetzt, ne?
Ja, und jetzt ist die Frage, warum nicht? Und das ist eigentlich die zweite Frage, die ich sehr wichtig finde. Wenn ich frage, wie werden Konflikte bearbeitet, bin ich im operativen Bereich. Die andere Frage ist eigentlich, warum sollten Unternehmen das tun? Das ist eine Frage der Motivation. Diese Frage muss beantwortet werden und ich glaube, man kann sie besser beantworten, als sie gegenwärtig beantwortet wird. Denn dann komme ich dahin, was ist eigentlich das Ziel dieser Aktion? Dann komme ich zu der Strategie und dann komme ich vielleicht auch zu den Entscheidungsträgern, die sagen, okay, darum müssen wir uns kümmern. Wenn man in dieser Studie mal schaut, wer sind eigentlich die Bremser im Unternehmen, wenn es um die Etablierung von Konfliktmanagementsystemen geht? Und dann sagt die Studienreihe in der Retrospektive, das sind im Moment Vorstände, Geschäftsführung und vielleicht Personalabteilung.
Also entscheidende Leute.
Ja, aber gerade Vorstand und Geschäftsführung sind für die Strategie und das Risikomanagement und das Compliance-Management und für die Unternehmensführung verantwortlich. Und in ihrer Verantwortung müssten die das Thema auf dem Schirm haben.
Das heißt, dass Konflikte nicht um ihrer selbst willen gelöst werden, sondern man muss die Frage beantworten, wenn ich dich, Thomas, da richtig verstehe, weshalb sollten wir überhaupt Konflikte bearbeiten?
Genau. Darf ich da ein ganz kleines Beispiel aus meiner Praxis einführen? Ja, also ich wurde als Mediator zu einem Konflikt gerufen in einer Organisation, ich sag mal in der öffentlichen Verwaltung. Da wurde ich gebeten, mich mal ein bisschen so einzubinden. Ich habe auch den Konflikt als Mediator tatsächlich auch bearbeiten können. Die zwei Behandelnden oder miteinander Streitenden haben tatsächlich auch eine Lösung gefunden. Und ich habe dann mit dem Geschäftsführer der Organisation anschließend mal eine Retrospektive gefahren, was dieser Konflikt diese Organisation gekostet hat. Es war gut, dass der Mann gesessen ist, weil den hätte es umgehauen, was wir da für eine Eurozahl ermittelt hatten. Und dann war sofort die Frage, was können wir dagegen tun? Da war ich dann natürlich beim Geschäftsführer genau an der richtigen Stelle, indem ich sage, systematisiere deine Konfliktbearbeitung. Jeder macht Konfliktbearbeitung, wo Konflikte aufgetreten werden müssen. Müssen sie bearbeitet werden, das ist völlig normal, aber in der Regel werden sie, ich sag mal, zufallsgesteuert bearbeitet. Und wenn man eine gewisse Systematik reinbringt, und das war sofort klar, und heute läuft dort ein Konfliktmanagementsystem, die sind inzwischen deutlich verbessert im Bereich der Konfliktbearbeitung. Also ich habe da noch einen guten Kontakt dazu und insofern ist es deutlich verbessert an der Stelle. Also nur ein Beispiel, aber es war wichtig, dass der Top-Entscheider, der Geschäftsführer, den Daumen gehoben hat und gesagt hat, das will ich, das sollen wir haben.
Jörg, wo stehst du, wenn du das hörst? Klingt ja easy.
Ja, ich würde vielleicht ganz gern mal, da wir jetzt ja heute, wir haben jetzt ja heute sozusagen mit Thomas die wissenschaftliche Seite und mit dir, Jürgen, die praktische, die Praktikerseite, da würde ich einfach ganz gern mal zurückschauen, ein bisschen vielleicht, wie waren das damals bei der SAP, als ihr das gestartet habt, dieses systematisierte Konfliktmanagement? Das war ja sogar noch zeitlich, glaube ich, deutlich vor Viadrina, vor dem ganzen Modelldiskussionen. Was war da der Auslöser? Wer waren da die Sponsoren im Unternehmen? Wie habt ihr das hingekriegt, dann wirklich zu verankern? Und vielleicht auch ein bisschen, du hast ja gesagt, es ist abgekühlt. Was waren vielleicht die Faktoren dafür, dass es dann vielleicht doch nicht über eine lange Zeit tragfähig war?
Wie es bei der SAP heute aussieht, kann ich definitiv nicht sagen. Das weiß ich nicht, weil ich bin seit dem Ausscheiden aus dem Unternehmen raus. Und ich wurde zwar immer wieder angerufen und gefragt, Jürgen, es hat sich was verändert. Aber da habe ich gesagt, es geht mich im Prinzip gar nichts mehr an, sondern das ist eine Entscheidung, die die SAP und die entsprechenden Personen auch für sich treffen dürfen. Das heißt, ich bin da an der Stelle raus. Ich kann nur berichten, wie es entstanden ist. Ich hatte 2006 den Masterstudiengang an der Fernuni absolviert für Mediation und war voller mit dem Thema unterwegs, das können wir doch bei der SAP reinbringen. Und habe mich dann mit einer Kollegin, die damals im Aufsichtsrat als Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat war, zusammengesetzt. Die war auch ausgebildete Mediatorin. Und wir haben dann überlegt, führen wir einfach nur Mediation ein, dann haben wir eine zusätzliche Insel oder machen wir ein großes Rad draus, indem wir sagen, wir versuchen einfach mal die Bearbeitung von Konflikten mal ein bisschen zu untersuchen. Wie machen wir das eigentlich? Wie gehen wir als Unternehmen mit Konfliktsituationen um? Das war sozusagen der Startpunkt. Wir haben dann zweigleisig gefahren. Einmal, wir haben das Mediationsthema eingeführt, einfach ohne Wissen der Geschäftsleitung. Wir haben einfach gemacht. Und das kann ich eigentlich jedem nur empfehlen. Wer eine Mediatorenausbildung hat und die Voraussetzungen für eine Mediation erfüllt sind, mach einfach eine Mediation und die Leute werden glücklich sein an der Stelle. Das zweite ist aber die Systematisierung. Da brauchst du unbedingt das Mandat der Geschäftsleitung. Ich hatte damals wirklich das große Glück, dass ein neuer Personalvorstand ernannt wurde bei der SAP, mit dem ich im Vorfeld schon persönlich in einem Projekt zu tun hatte. Insofern kam ich tatsächlich zu dem Glück, dass ich da einen Termin hatte. Und wir haben dann auch darüber gesprochen, was wir denn tun könnten. Und da an dem Punkt hatte ich dann den Auftrag erhalten, mal ein Konzept zu entwickeln, wie so eine Systematisierung aussehen könnte. Ich habe auch ein paar Euros dafür gekriegt als Budget, nicht viel, bei SAP kann man auch sparen lernen. Habe dann angefangen, diese Systematisierung durchzuführen. Parallel dazu kam dann tatsächlich auch der Termin in Hamburg an der Bucerius Law School, wo zum ersten Mal über diese Studie berichtet wurde. Und wir sind dann dort zu dritt sind wir dahin gefahren und haben dann an der Stelle festgestellt, es ist eigentlich am Markt noch gar nichts zu dem Thema da. Es gibt Menschen in Organisationen, die denken drüber nach, hauptsächlich in Richtung Mediation, weniger in Richtung Systematisierung. Aber es sind Ansätze dazu da. Und das war für uns der Auslöser zu sagen, dann machen wir nicht nur etwas für SAP, sondern wir versuchen auch mit der wissenschaftlichen Unterstützung etwas zu entwickeln, was tatsächlich auch dann einen Mehrwert für den Bereich Konfliktbearbeitung hat. Das war sozusagen der Startpunkt und daraus ist auch diese ganze Thematik entstanden. Und ich sag mal, ein Nebenprodukt war dann auch die Gründung des Roundtables Mediation Konfliktmanagement der deutschen Wirtschaft an der Stelle. Also das war auch eine Initiative, die wir dann damals gemacht haben, weil wir gesagt haben, warum sollen wir das alleine tun? Wir könnten ja auch mit anderen zusammen arbeiten und schauen, was wir da an Gemeinsamkeiten entdecken können und gegebenenfalls irgendwelche Synergieeffekte nutzen können, um eben auch in den Organisationen bei Unterstützung zu haben. Und Konfliktbearbeitung ist ja kein Wettbewerbsthema. Das heißt also, die Organisationen waren auch dann offen an der Stelle. Aber das war der Start des Konfliktmanagementsystems und so haben wir das dann entwickelt und haben das dann auch entsprechend eingeführt bei der SAP.
Das klingt schon so ein bisschen nach Graswurzelbewegung und da sind zufällig ein paar Elemente zusammengekommen, wissenschaftlich von PwC unterstützt und dann jemand aus einem großen Konzern, der dann reinkommt. Das klingt mir gar nicht danach, Thomas, so, was dir so vorschwebt oder auch Jürgen, wie du das jetzt genannt hast aus deinem Beispiel dann später, man muss das von oben entscheiden. Also es muss von oben vielleicht nicht losgehen, aber es muss zumindest dort entschieden werden, dass es geschieht.
Ja, Jürgen hat es ja gesagt, um das Thema im Unternehmen voranzutreiben, brauche ich ein Mandat der Geschäftsleitung. Und die Frage ist, warum sollen die sich damit beschäftigen? Warum wollen die dieses Thema im Unternehmen bearbeiten? Und wenn ich mir jetzt mal anschaue, es gibt aktuell zwei hochspannende Themen auf der Ebene der Geschäftsleitung, die diskutiert werden. Das ist das Thema Nachhaltigkeitspolitik. Ja, wie werden Unternehmen eigentlich nachhaltig? Wie können die nachhaltig wirtschaften? Was ist die Nachhaltigkeitsperformance? Da sind wir bei diesem Thema ESG, Environment, Social und Governance, das intensiv diskutiert wird, dieses Thema. Und wir haben natürlich auch dieses Thema Compliance. In beiden Themen lässt sich die Nachhaltigkeitsperformance und die Compliance-Performance durch eine Integration von Konfliktmanagementstrukturen in die anderen Führungssysteme, in die anderen Corporate Governance Systeme verbessern. Wir springen eigentlich zu kurz, jedenfalls für das Konfliktmanagement und das Potenzial des Konfliktmanagements im Unternehmen, wenn wir es nicht, ich sag mal, strategisch nutzen. Und das ist ausgesprochen schade.
Im Grunde, Thomas, sagst du, dass das ja ohnehin die Trends der modernen Unternehmensführung sind, ja. Also Nachhaltigkeit, ESG, alles darum und Compliance, was sich ja die letzten, sagen wir mal, 5-6 Jahre massiv entwickelt hat. Und für dich ist es eigentlich ein logischer Strang, dass man da ein strategisches Konfliktmanagement da integriert. Also nicht irgendwo separat im Unternehmen verortet, so standalone-mäßig, bisschen vielleicht in der Personalabteilung und vielleicht bisschen noch in der Rechtsabteilung, sondern du sagst eigentlich, das muss ein zentraler Baustein sein, im Rahmen der Nachhaltigkeits- und Compliance-Programme.
Ich möchte es gerne ein Beispiel vielleicht auch veranschaulichen. Diese ESG, die haben ja den Bereich Governance. Und welche Themen bearbeiten die denn im Bereich der Nachhaltigkeit zur Governance? Da geht es um die Unternehmenskultur und da geht es um im Prinzip Stakeholder-Beziehungen. Da ist halt die Frage, wie ist eigentlich das Management der Beziehungen zu den Lieferanten, zu den Kunden, zu den Stakeholdern? Und ohne diese Stakeholder-Beziehungen verdient ein Unternehmen kein Geld. Ohne Mitarbeiter kann ich nichts produzieren, ohne Lieferanten funktioniert das auch nicht, ohne Kunden kann ich nichts verkaufen, ohne Gesellschafter kriege ich kein Kapital und ohne Banken auch nicht und die Rahmenbedingungen müssen auch stimmen. So, und das sind im Prinzip diese Stakeholder-Beziehungen und die sind natürlich auch potenziell von Konflikten gefährdet und beeinträchtigt. Und wenn ich dieses Thema im Rahmen von Nachhaltigkeit diskutiere, dann ist doch eigentlich klar, dass das Konfliktmanagement im Rahmen der Business-Relationship-Diskussion einen Beitrag leisten kann. Also das ist das eine. Und das andere ist, dann wird darüber diskutiert, wie sieht das denn aus mit der Unternehmenskultur? Und für die Unternehmenskultur ist natürlich die Compliance-Kultur wichtig. Total spannend ist es, dass in den Prüfungsstandards zur Prüfung von Compliance-Management-Systemen tatsächlich jetzt zu meiner großen Freude das Thema Konfliktmanagement aufgegriffen wurde, weil gesagt wird, eine prägende Determinante der Compliance-Kultur ist auch der Umgang mit Konflikten im Unternehmen. Wenn das so ist, dann muss ich doch auch im Rahmen des Compliance-Managements, wenn es um die Compliance-Kultur geht, deren Determinanten in den Blick nehmen. Und da muss ich auch schauen, wie gehe ich denn im Unternehmen mit Konflikten um. Das ist für mich eigentlich eine ganz klare logische Konsequenz. Und in den anderen Bereichen, wo es um soziale Beziehungen im Unternehmen und zur Gesellschaft geht, kann man das auch genauso weiterdenken.
Wenn ich das jetzt nehme, beide Sachen, man hat dieses Komponentenmodell, man hat jetzt erkannt, okay, es braucht doch mehr als nur engagierte Leute an der Sachbearbeiter oder an der unteren oder mittleren Stelle, sondern braucht die Entscheidung von oben und das Einbinden in Compliance- oder Risikomanagementstrukturen. Mhm. Das würde noch nicht bedeuten, dass das Komponentenmodell als solches nicht umsetzungsfähig ist. Also das scheint ja nochmal eine Erfahrung zu sein, die ihr gemacht habt in den letzten Jahren. Man kann nicht einfach so ein Komponentenmodell nehmen und jetzt gucken, dass das reingeht. So habe ich zumindest Jürgen dich vor uns verstanden, dass das nicht an der Organisation lag und der speziellen Kontextbedingungen vor Ort, sondern du meinst, dass das Modell als solches, selbst wenn es supported ist im Risikomanagement von oberster Stelle, da braucht es noch mehr, da habt ihr schon mehr Erfahrung gemacht. Was sind das für welche?
Also das Modell, das ist ja von der Darstellung her, sieht es ja aus wie ein Rad. In der Mitte hast du die Radnabe, dann hast du deine Speichen und die Speichensegmente und außen hast du den Reifen drumherum. Und das Modell sieht vor, dass die Reifen im Prinzip die Unternehmenskultur und die Normierung, also das heißt alles, in welchen Standards und Vorgaben ich meine Organisation fahre. Da sieht ein Krankenhaus anders aus als ein Start-up-Unternehmen, das irgendwo in der IT unterwegs ist. Ja, also das sind diese Rahmen. Dann kommen diese 6 Felder der einzelnen Elemente, also von den Konfliktanlaufstellen über die Verfahrenswahl, über die eigentlichen Verfahren zur Konfliktbearbeitung.
Wir zeigen das Bild im YouTube-Bereich. Ne? Der Podcast ist auf YouTube sichtbar, da werden wir die Bilder mit einspielen. Da kann man das dann sehen.
Das sind diese 6 Felder und in der Mitte ist die Narbe. Da steht drin Koordination und Controlling. An der Stelle scheitert das Modell komplett, weil Koordination ist richtig, das brauche ich. Aber was verstehen wir unter Controlling? Ich sage mal, im betriebswirtschaftlichen Sinn ist Controlling ein Mechanismus, der im Prinzip die Steuerungen übernimmt und auch die Kosten etc. pp. Das ist aber nicht ein Thema, was in die Narbe, also in das Zentrum des Managementsystems gehört. Und landläufig verstehen wir unter Controlling das deutsche Wort Kontrolle. Und wenn ich jetzt die Akteure eines Konfliktbearbeitungsmodus sehe in Organisationen, dann ist da nicht ein einziger Mensch dabei, der sagt, ich möchte kontrolliert werden. Also angefangen von einer Mediation, wo ich absolute Vertraulichkeit habe über die Arbeitnehmervertreter, Betriebsräte bis hin zu den Personalern. Kein Mensch will da controlled werden in dem Sinne. Ja. Das heißt also, für mich gehört das nicht in die Narbe rein, sondern, und ich habe das Modell jetzt für mich einfach erweitert, dass ich aus den 2 Reifenbildern, ja, das die Unternehmenskultur und die Normierung 4 gemacht habe. Nämlich, ich habe noch als drittes das Controlling außen als flankierende Maßnahme mit drangenommen. Das heißt, ich habe auch ein Controlling im System mit drin, aber nicht als Element, das im Zentrum steht, sondern eben als Element, so wie es auch heute Controlling auch nicht im Zentrum steht, sondern auch begleitend ist in Projekten. Und das Dritte, was mir komplett aus der praktischen Erfahrung fehlt, das ist die sogenannte Prophylaxe. Also ich nenne sie Prophylaxe. Wir haben vorher, Jörg, du hattest das so angeschnitten, ausgegangen ist das Ganze auch mit der Prävention. Im Bereich von Konflikten und Prävention habe ich unglaubliches Grummeln bei mir in meinem Bauch, weil wenn ich einen Konflikt vermeide, und Prävention heißt ja Vermeidung, dann vergebe ich unglaublich viele Chancen in einer Organisation. Konflikte müssen richtig ausgetragen werden. Und dazu brauche ich eben die vorbeugenden Maßnahmen, sprich die Prophylaxe. Und das war etwas, was wir bei der SAP relativ schnell erkannt haben, dass zu jedem Konflikt, der irgendwo in einem Team aufgetreten ist, immer auch anschließend etwas im Bereich der Schulung, des Trainings mitgenommen wird, nämlich dass die Leute auch daraus lernen können. Und im Laufe der Erfahrung und des Verbreitens dieses Systems kamen viele Abteilungsleiter, Gruppenleiter, Teamleiter, was auch immer, auf uns zu und sagen, können wir nicht vorbeugend etwas tun, damit wir solche Konflikte, wie sie in Abteilung XY entstanden sind, vermeiden können. Und das war sozusagen für mich dann auch das Thema, ja, vorbeugende Maßnahmen verhindern die Eskalation von Konflikten und wir haben eine viel bessere Austragung von Konflikten und das gehört für mich in das Modell mit rein. Jetzt kann man natürlich sagen, jede größere Organisation hat Akademien und Schulungsabteilungen, da schiebt es doch dort rein. Und da sage ich, nein, das geht nicht, weil in einer Akademie, in einer Schulungsabteilung müssen Trainings skalierbar sein. Das heißt also, ich habe irgendwo Standard-Ausbildungsinhalte, das sehen wir in der Mediationsausbildungen ja auch, die sind standardisiert. Da geht es nicht um eine konkrete Ausprägung. Aber im praktischen Fall in einer Organisation, wenn ich eine Abteilung X, ich sage jetzt mal ein Beispiel aus der SAP, ein Entwicklerteam möchte, weil sie halt immer wieder unter Zeitdruck stehen, wissen, wie gehe ich mit einem Zeitdruck so um, dass keine Konflikte eskalieren, dann habe ich die Möglichkeit eben im Rahmen des Konfliktmanagementsystems prophylaktisch die zu schulen, damit die besser mit ihren Situationen konkreter Art umgehen können. Und das kann ich nicht einfach jetzt einer anderen Abteilung, ich sage jetzt mal einen Vertrieb oder einer Business Support Organisation überstülpen, weil das sieht bei denen ganz anders aus. Deswegen war für uns die Erfahrung, und die habe ich jetzt auch tatsächlich in anderen Organisationen, seit ich als Freier arbeite, festgestellt, dass es 1 und 1 zusammengeht und auch wirklich ineinander verhakt ist. Und deswegen diese Trennung, nichts gegen diese standardisierten Konfliktschulungen, keine Frage, die gehören dazu. Aber für das System, um die Konflikte wirklich handelbar zu machen und sie für die Organisation besser nutzbar zu machen, gehören prophylaktische Tätigkeiten mit dazu. Das ist meine Erfahrung, die ich gemacht habe. Thomas, du willst das ergänzen, nehme ich an.
Vergiss nicht, jetzt eine kleine Bewertung abzugeben auf Apple Podcast oder auf dem Podcast-Catcher deiner Wahl. Vielen Dank.
Sascha, ich würde gerne auch noch deine Frage aufgreifen. Wie sieht das jetzt eigentlich aus mit dem Komponentenmodell? Welche Bedeutung hat dieses Viadrina-Komponentenmodell?
Wenn man das so einordnet noch, ne, in die Risiko.
Weil ich bin ein großer Freund von dem Viadrina-Komponentenmodell. Das ist ja ein Strukturbaukasten, wo eigentlich gezeigt wird, welche Funktionalitäten kann oder sollte ein wirksames Konfliktmanagementsystem haben. Und genau diese Komponenten als Komponenten kann ich in ein normiertes Risikomanagementsystem integrieren, vollständig. Das heißt, ich kann die Funktionalitäten und die Komponenten, die ich für die einzelnen Konflikte, B2B-Konflikte, habe ich andere Konfliktanlaufstellen als bei Konflikten am Arbeitsplatz, völlig klar, aber das kann ich komplett in normierte Risikomanagementsysteme integrieren, sodass das Risikomanagement das komplette Konfliktmanagement gleich mit bearbeitet. In dem Kontext und damit zielführender und auch strategischer gedacht und umgesetzt wird. Das ist so die Idee.
Also sehr spannend finde ich das jetzt. Ich höre raus bei euch beiden, dass ihr eigentlich sagt, dieses Komponentenmodell ist nichts, was man so nimmt wie eine Blaupause 1:1 im Unternehmen integriert, alle 6 Dimensionen abbildet, die Speiche, das Rad außen, sondern ihr sagt, es sind eben Komponenten, es sind Baukasten. Jedes Unternehmen muss dann schauen, wie es bei sich am besten integriert. Du, Jürgen, sagst ja sogar, du nimmst eigentlich die Speiche raus, ja, sozusagen dieses Kontrollelement. Ich glaube, ursprünglich hieß es sogar mal Steuerung, glaube ich, sogar im ersten Modell. War sehr zentralistisch gedacht. Das regt wahrscheinlich bei dir, Thomas, ein bisschen Widerspruch, nehme ich an, weil du kommst ja von der Controlling-Seite her und da ist Kontrolle natürlich ein wesentliches Element. Würde mich interessieren, was du dazu sagst. Vielleicht noch ein Aspekt. Schön, dass du das angesprochen hast, Jürgen, dieser Präventions- oder Prophylaxe-Gedanke, der ja unser Ausgangspunkt war. Also auch wir, Sascha und ich, verstehen Prävention jetzt nicht im Sinne von Konfliktvermeidung, sondern wir haben das ja tatsächlich in einen weiteren Rahmen gesetzt. Antizipation und Prävention. Und so wie du sagst, auch eigentlich, wie kann man die positive Kraft, die Konflikten innewohnt, auch im Unternehmen nutzbar machen? Und es war uns damals eben aufgefallen, dass in dem Komponentenmodell tatsächlich der Präventionsgedanke explizit ausgeklammert war. Da hatten wir eigentlich das Gefühl, da fehlt ein ganz wesentlicher Baustein. Ja, weil wenn ich so ein System nur etabliere, um eben dann, wenn es Konflikte entstanden sind, ja, um dann irgendwie intervenieren zu können, dann fehlt aus unserer Sicht eben ein wesentliches Element.
Also ich habe das Thema tatsächlich angeschnitten und habe das auch angemahnt an der Stelle, was die Wissenschaftler anbetrifft. Und das wurde im Prinzip abgelehnt, oder nicht im Prinzip, das wurde abgelehnt, mit dem Hinweis, es gibt ja Schulungsabteilungen. Und das war genau der Punkt. Aus der theoretischen Überlegung heraus kann man das genauso machen, ja, dass man sagt, wir nehmen ein Modell, das sich ausschließlich auf die Bearbeitung von entstandenen Konflikten beschränkt. Und dann ist dieses Modell in der Form gut. In der Mitte steht auf jeden Fall die Koordination, die muss auch drin bleiben, weil du musst das System koordinieren, das funktioniert nicht anders. Aber wenn wir nur sagen, entstandene Konflikte werden bearbeitet, dann kannst du das Modell nehmen, wie es ist, mit Ausnahme dieser Kontrollelemente, die müssen raus an der Stelle. So, aber wenn ich sage, ich möchte auch die Organisation weiterentwickeln, und das ist meines Erachtens eigentlich ein fundamentaler Gedanke, der in einer Unternehmensleitung auch drin sein muss, wie kann ich meine Organisation in der Zusammenarbeit weiterentwickeln. Und unterm Strich heißt es auch, dass sie produktiver werden. Ja, das bedeutet auch letztendlich, dass ich eben diese schlechten Zeiten, wo die Leute sich mit ihren Konflikten beschäftigen und gucken, wie sie sich austragen, dass das zurückgeht. Und da greift genau die Prophylaxe an der Stelle. Und das muss ich damit einbauen, eben in den typischen für die Organisation vorhandenen Konfliktsituationen. Das Modell selber ist etwas, was ich als Grundgerüst nehmen kann, um es dann in einer Organisation zu implementieren. Und in manchen Organisationen brauche ich tatsächlich alle 6 Felder und muss die auch wirklich voll full-blown aufbereiten. Und bei anderen brauche ich vielleicht nur die Anlaufstellen. Was auf jeden Fall dazu gehört, das ist dieser Maßnahmenkatalog für die Verfahrenswahl. Die brauche ich unbedingt, weil ich ja dann anschließend auch sagen muss, wo geht der Konflikt tatsächlich hin? Welche Bearbeiter habe ich denn an der Stelle? Und alles andere kann vielleicht in einer Organisation zunächst mal auf später verlagert werden, ja, dass ich mal die reine Systematisierung im ersten Schritt mal mache.
Also das war ja auch von der Viadrina-Komponentenmodell so angesehen, ne, dass das natürlich passgenau gemacht werden muss. Es gibt kein von der Stange ein System, sondern das muss auf die Kultur zu. Das war auch von Anfang an drin. Jetzt sind sozusagen nochmal 10 Jahre vergangen, nehmen wir mal 2025, sind nochmal praktische Erfahrungen auch gemacht worden. Aber im Ganzen und mit Abstand betrachtet scheint mir es nicht aufgegangen oder es scheint nicht so zu sein, dass auch genügend Leuchtturmprojekte da sind, an denen andere sagen, Mensch, das wäre toll, wenn wir das auch hätten. Wir können es aber uns gerade nicht leisten oder so, sondern irgendwie scheint das Thema nicht im Unternehmertum angekommen zu sein.
Ja, absolut.
Habt ihr da eine Idee, selbst wenn man mal die eigenen Erfahrungen, wir sind jetzt vielleicht 4, da gibt es vielleicht, lass es 20 in Deutschland sein oder 200, aber angesichts der Fülle von Unternehmen ist das ja alles noch im homöopathischen Bereich.
Absolut, absolut. Ich hatte ja damals beim Roundtable, als wir den gegründet haben, eine Arbeitsgruppe eingerichtet, Konfliktmanagementsysteme. Die Arbeitsgruppe war, ich sag mal vorsichtig ausgedrückt, sehr spärlich besetzt mit Teilnehmenden, mit Kolleginnen und Kollegen. Also das heißt, wir waren relativ wenig Menschen, die sich mit diesem Thema auseinandergesetzt haben. Weil damals, und das ist ja jetzt tatsächlich auch 15 Jahre zurück, die ganze Entwicklung Konfliktbearbeitung noch nicht so weit war. Die meisten haben sich nur mit Einführung von Mediation beschäftigt. Weil Mediation war ein Riesenhype. Ja, das Mediationsgesetz 2012 war unglaublich auch aufbereitet worden, marketingmäßig. Alle haben sich auf Mediation gestürzt. Wie kann ich Mediation einführen? Und den Gedanken der Systematisierung hat man zunächst mal hinten angestellt, was ich unglaublich schade fand. Und als ich dann zum Ende 2016 auch aus dem Roundtable rausgegangen bin, ist diese Arbeitsgruppe eigentlich verwaist geblieben. Ich war dann im Anschluss, wenn ich so will, der Prediger in der Wüste, der dann versucht hat, in meinem kleinen Biotop und den Umfeldern da aktiv Werbung zu machen. Und ich habe tatsächlich auch einige Projekte im Laufe dieser Jahre durchgeführt in verschiedenen unterschiedlichsten Organisationen, von Profit-Organisationen bis hin zu Non-Profit-Organisationen, aber immer genau in dem Punkt, weil die Geschäftsleitung den Mehrwert erkannt hat. Und da bin ich jetzt bei Thomas an der Stelle. Das ist genau der Punkt, wo wir leider bisher noch viel zu wenig ansetzen, um die Geschäftsführer, die Vorstände, letztendlich die Top-Verantwortlichen ins Boot zu holen, dass sie erkennen, dass das Thema Konfliktbearbeitung etwas ist, was nicht in die Personalabteilung oder in den Betriebsrat abgedampft wird oder vielleicht auch noch juristisch betrachtet in die Rechtsabteilung, sondern dass das wirklich ein Thema ist, genauso wichtig wie eben alle anderen Themen auch, die eben auf Vorstandsebene, Geschäftsleitungsebene behandelt werden. Und das ist meines Erachtens ein Punkt, weshalb wir heute noch nicht so viele Konfliktmanagementsysteme in den Organisationen haben. Thomas, vielleicht kannst du das auch noch ein bisschen ergänzen an der Stelle aus deiner Sicht.
Ja, sehr, sehr gerne. Das ist genau der Punkt. Das strategische Potenzial und das Erfolgspotenzial wird nicht erkannt. Der Erfolgsbeitrag. Ich glaube, die 4. Studie, die hieß Konfliktmanagement im Kontext einer werte- und wertorientierten Unternehmensführung. Das ist genau der Punkt. Wenn im Prinzip Konflikte durch die Irritation zentraler Geschäftsbeziehungen Erfolgspotenzial vernichten oder reduzieren, dann habe ich sofort einen reduzierten Unternehmenswert. Alles das, was Shareholder interessiert, wenn ich an so Shareholder-Value-Konzepte sehr eng denke, da werden Unternehmenswerte vernichtet. Das ist das eine. Und das wird viel zu wenig strategisch gesehen, weil das ist wirklich eine strategische Wertvernichtung im Unternehmen.
Wie kommt das? Sind doch kluge Leute, die doch auch viel Erfahrung haben mit Dingen, die sie nicht sehen und die auf die Füße gefallen sind, also die ja tagtäglich strategisch arbeiten, dass das ja nahezu keiner auf dem Schirm hat. Ich verstehe das tatsächlich nicht.
Also ich verstehe es auch nicht. Ich laufe mit dieser Botschaft ja schon länger rum. Jürgen, vielleicht kannst du dich noch dran erinnern, als wir uns in Hamburg getroffen haben, an der Bucerius Law School, da war das genau die Fragestellung auch. Wie kann ich dieses Thema, dass alle diejenigen, die sich ja im Prinzip als Wirtschaftsmediatoren, Mediatoren, Rechtsanwälte mit dem Thema beschäftigen, auch wirklich dem Vorstand und der Geschäftsleitung vorstellen? Wie kann ich die motivieren, das in den Blick zu nehmen und wirklich systematisch zu bearbeiten? Und das ist genau das Problem.
Es scheint ja schon eine Parallele zu geben zu den ganz klassischen Mediationskonstruktionen von einem Mediator, zwei Konfliktparteien, wo ja auch viel, also im Angesicht der Konflikte und der Mediatoren, die denken, Mensch, die Konfliktparteien, die es gibt, die müssen doch Mediation sofort buchen und lieben, dass das nicht der Fall ist. Also vielleicht stellt sich ja das Produkt auch nochmal für die andere Seite anders dar, als für diejenigen, die das durchführen. Also für Mediatoren die Mediation und für Konfliktmanagement, Systematiker und für Unternehmensinhaber.
Ja, ja, aber Mediation ist ja nur ein Instrument. Mediation ist ja nicht Konfliktmanagement, so wie du das auch gerade...
Genau, ich will auf diesen Parallelprozess, dass sozusagen Mediatoren lieben Mediation und wundern sich, dass Konfliktparteien das nicht so einfach nehmen, sondern das ziemlich als Zumutung empfinden. Und hier sind sozusagen die Organisationsentwickler und die Unternehmensinhaber leitenden Person.
Vielleicht kann ich an der Stelle noch was dazu sagen. Also du hast jetzt zwei Parallelsituationen genannt. Einmal das Thema Mediation, wo viele ausgebildete MediatorInnen da sitzen und sagen, warum kommt niemand zu mir? Und das Zweite eben, warum ist das Konfliktmanagementsystem nicht schon, was weiß ich, 1000 Mal in Deutschland implementiert? Also beim Ersten zum Thema Mediation muss ich ganz offen gestanden auch die ganzen Ausbilder für Mediatoren in die Pflicht nehmen, weil wir sorgen in den Ausbildungen ganz häufig dafür, dass unsere ausgebildeten MediatorInnen als Missionare auftreten. Und kein Mensch will missioniert werden, sondern wir wollen eigentlich nur eine Hilfestellung leisten und mehr nicht. Aber wenn ich jetzt in ein Unternehmen reinkomme und sage, ihr seid ja die Blöden, ihr habt es noch nie begriffen, wie es funktioniert, aber ich bin die Einzige oder der Einzige, der weiß, wie es geht, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass wir nur einmal da sind und dann nie wieder angerufen werden. Und das ist für mich ein Punkt, wo ich sage, die Ausbilder müssen noch viel mehr tun, damit die ausgebildeten Menschen zu Mediatorin oder Mediator auch den Blick über den Tellerrand raus haben. Mediation ist ein tolles Werkzeug, aber es ist keine eierlegende Wollmilchsau. Wir haben genauso die Daseinsberechtigung, dass Betriebsräte Konflikte klären, genauso wie Managemententscheidungen getroffen werden, genauso wie auch Ärztinnen und Ärzte manche Konflikte mal aus einer medizinischen Sicht in Organisationen bearbeiten. Die gehören alle zusammen. Ja, auch die Coaches. Ja, also es gibt ja viele Coaches, die sagen, ich bin Konfliktcoach und dann mache ich alles, was mit Konflikten zu tun hat. Das ist Bullshit. Das geht nicht. Ja, aber es gibt Situationen, Konfliktsituationen, die ein Coach wunderbar bearbeiten kann. Aber genau an der Stelle setzen wir an mit der Systematisierung. Da sind wir genau an derselben Stelle. Ja, es war nicht so vermarktet worden, dass eben die Top-Entscheider genau diese Vorteile erkennen. Also ich habe in meinem letzten Jahr bei SAP 2016, hatte ich noch eine Psychologiestudentin, die ihre Masterarbeit bei mir geschrieben hat, mit einer Studie beauftragt. Und in die Studie habe ich eingebaut, das war eine repräsentative Umfrage innerhalb der SAP. Ich kann darüber sprechen, weil die Ergebnisse auch veröffentlicht haben, mit der Maßgabe, Menschen aus der SAP-Organisation, die Dienstleistungen aus dem Konfliktmanagementsystem genutzt haben, welchen Erfolg haben die damit? Und zwar mit einer Selbsteinschätzung ihrer eigenen Produktivität. Und wir haben bei der Nutzung der Konfliktmanagement-Systemelemente eine durchschnittliche Performance-Steigerung, Produktivitätssteigerung von 23% erhalten. Welches Change-Projekt in Organisationen hat eine Produktivitätssteigerung im zweistelligen Bereich? Das gibt es nicht. Ja, aber wir haben die Möglichkeit. Leider ist diese Zahl irgendwo komplett im Nirvana verschwunden. Kein Mensch redet mehr darüber. Das Ergebnis war zum Beispiel, bei Mediation haben wir über 30% gefühlte Produktivitätssteigerung. Und auch hier ein kleines Beispiel aus einer Mediation, wo zwei Kolleginnen miteinander und Kollegen miteinander gestritten haben und die Mediation erfolgreich abgewickelt wurde, hat 4 Wochen später die zuständige Führungskraft eine Mail geschrieben, was habt ihr mit den beiden gemacht, so produktiv waren die noch nie. Das heißt, es war sichtbar, welchen Erfolg das hat. Aber wir kommen eben mit diesen Themen nicht wirklich durch. Und das hat meines Erachtens auch damit zusammen, dass wir die Kosten, die Konflikte verursachen, nicht tatsächlich erfassen können. Ja, weil es gibt im ganzen BWL-Kostenrechnung gibt es kein Element Konfliktkosten. Ja, also das heißt, wir sind an der Stelle auch noch relativ blank, was es anbetrifft, wo wir die 1-zu-1-Zuordnung von Kosten in einer Organisation dem Konflikt zuordnen können. Ich glaube auch, dass das viele gar nicht wollen, dass wir das zuordnen können.
Gehen wir kurz auf Thomas ein, ne, bei Konfliktkosten, so als letzten Punkt noch für heute.
Die Frage der Konfliktkostenschätzung ist eigentlich jedenfalls für Arbeitsplatzkonflikte, so meine ich, gelöst. Es gibt mehrere Ansätze. Ein Ansatz wurde in der PwC-EUV-Studie auch entwickelt, wo wirklich auf Kostenstellenebene Konfliktkosten der Kostenstruktur der Kostenstelle angepasst abgeschätzt werden können. In Abhängigkeit von Intensität und Reichweite der Konflikte in einer Kostenstelle, aber auch kostenstellenübergreifend. Das hilft noch nicht für eine strategische Betrachtung.
Aber KPMG hat das ja auch, ne?
Ja, weil da ist dann auch das Thema, wie ist das eigentlich mit den Geschäftsbeziehungen und mit dem Schadenspotenzial, was entsteht, wenn Geschäftsbeziehungen beeinträchtigt werden, Chancen nicht genutzt werden. Das ist ein Punkt, das lässt sich sehr, sehr schwer quantifizieren.
Also ja. Wir haben verschiedene Ansätze. Jörg, wo stehst du?
Ich glaube, die Systematik ist mein Eindruck, sehr gut entwickelt. Einmal durch das Komponentenmodell damals. Es gibt Beispiele aus Unternehmen. Es gibt die wissenschaftliche Flankierung, die sich auch weiterentwickelt hat. Also ich glaube, daran liegt es nicht im Argen, haben wir ja gemeinsam festgestellt. Es geht wirklich darum, wie kriegt man es in die Unternehmen rein? Wie kriegt man eine Überzeugung, auch vor allem eben in der Unternehmensleitung, weil da muss es ankommen. Ja, ich höre so ein bisschen raus, es liegt halt vielleicht doch auch an der Natur des Menschen. Wann handeln die Leute, ja, wenn es halt einen gewissen Schmerz gibt? Und das immer wieder bei der Parallele mit der Mediation, ja, wenn halt mal eine bestimmte Schmerzschwelle erreicht ist, dann sagen die Leute vielleicht, ja gut, dann setze ich mich dem mal aus, hier noch mit einem Dritten mich meinen Konflikt zu bearbeiten. Und ein Stück weit ist es vielleicht bei Unternehmensentscheidungen auch so. Also ich erlebe immer jetzt aus meiner anwaltlichen Praxis, sobald bei irgendwelchen Themen irgendwelche Haftungsszenarien im Hintergrund sind, ja, dann löst es große Aktivitäten aus im Unternehmen. Ja, sei es das eben jetzt Lieferkettengesetz, IT-Sicherheit ist aktuell so ein Thema, wo wir das erleben. Da steht eben ein gewisser Schmerz im Raum. Der ist vielleicht, sagen wir mal, beim Fehlen eines Konfliktmanagementsystems nicht so evident ersichtlich. Und ich glaube, da ist es so, wie so oft, ein Unternehmen muss halt mal die Erfahrung gemacht haben. Ich glaube, ein Unternehmen, jetzt zum Beispiel eine SAP oder andere, die dann im Roundtable dabei sind, die eben Erfahrung gemacht haben, dass sie damit Vorteile erreichen, sogar auf der Konfliktkostenebene oder auch auf eben der Produktivitätsebene, wie ihr es hier beschrieben habt. So ein Unternehmen ist eben dann doch eher bereit, dann auch zu investieren und ein entsprechendes System auf und weiter auszubauen, als ein Unternehmen, bei dem das bisher zumindest nicht in der Geschäftsleitung angekommen ist, die Themen,
ja. Ja, es muss dabei dann auch das Narrativ, dass das tatsächlich die passende Lösung ist, das muss ich erst noch rausschälen. Und dann sehe ich schon, dass wir nicht nur in Jahren rechnen dürfen, sondern wahrscheinlich in Dekaden, dass da sichtbar sich was verändert. Und das ist in der Mediation bei Einzelkonflikten so, und das scheint mir hier noch viel stärker zu sein, wenn Unternehmen in Krisen kommen und dann das dann rückführen in der Rückschau auf mangelnde Konfliktmanagementsysteme oder Systematik. Das ist ja schon erst eine Geschichte, ein Narrativ, was sich entwickelt über Jahre. Und dann hat man vielleicht das Glück.
Es gibt noch einen Aspekt, der das Ganze vielleicht beschleunigen könnte. Der Thomas hat vorher das Thema Unternehmenskultur angesprochen. Das ist für mich auch ein Hebel, an dem wir ansetzen könnten, weil das ist etwas, was ich jetzt in der Retrospektive, dort, wo ich Konfliktmanagementsysteme eingeführt habe, ich versuche da immer auch nach einiger Zeit mal ein Feedback zu bekommen, ist tatsächlich, dass der Umgang der Belegschaft untereinander sich verbessert hat. Und jetzt nehme ich einfach das Thema Unternehmenskultur, wenn ich das mit implementieren kann, dass dadurch die Kultur im Unternehmen, der Organisation besser wird, dann bin ich auch ein besserer Arbeitgeber. Und im Rahmen unserer ganzen Fachkräfte, überhaupt Arbeitskräftemangel, in die wir auch immer mehr reinlaufen, ich sage jetzt mal Schlagwort Boomer-Referentum, dann wird das mit Sicherheit nochmal ein richtiges Thema werden. Wie kriege ich dann die Leute dazu? Und ich selber habe eine Erfahrung gemacht, als ich mal eine Mail bekommen habe von einem Mitarbeiter, der mir gesagt hat, der bei der SAP angefangen hat, er hat gesagt, er hat von einem Wettbewerber ein vergleichbares Angebot bekommen und er hat sich für die SAP entschieden, weil die SAP ein Konfliktmanagementsystem hat. Das war für ihn letztendlich der ausschlaggebende Punkt. Ich glaube, an der Stelle können wir tatsächlich auch noch etwas erreichen.
Genauso ist es. Es geht auch um die Unternehmenskultur, wo es für das Segment der Compliance-Kultur ja explizit sogar einen Auftrag gibt, sich darum zu kümmern. Und das andere Thema ist New Work, Generation Y, Generation Z. Die erwarten andere Führungskonzepte, die interessenplural sind. Da brauche ich intelligente Ansätze. Und auch da geht es um die Führungskultur in agilen Ansätzen. Da kann auch tatsächlich das Konfliktmanagement einen wesentlichen Beitrag leisten.
Genau.
Das nehmen wir als Schlusswort, weil das bringt Hoffnung und sollte sozusagen nicht nur andere Generationen das abladen, sondern tatsächlich scheint sich da vielleicht nochmal ein paar Türen zu öffnen. Lieber Jürgen, lieber Thomas, vielen Dank, dass ihr dieser Einladung hier gefolgt seid. Wie das bei dem Thema und der Leidenschaft so ist, ist es natürlich viel zu wenig Zeit gewesen, auf diese Details und auf die Erfahrungen so einzugehen, wie das diese auf jeden Fall hätten hergeben können. Aber für den Einblick und für die Ansätze, die ihr mitgeteilt habt uns hier, vielen Dank. Das war hochinteressant und hat uns geholfen, ein bisschen mehr Klarheit reinzubekommen, was es in der Praxis mit Konfliktmanagementsystemen auf sich hat.
Ja, vielen Dank. Es hat mir auch wieder viel Spaß gemacht.
Ich schließe mich da an. Es war richtig schön, mit euch zu diskutieren. Und vielleicht gibt es eine Fortsetzung, wo wir dann vertiefen können. Danke.
So machen wir es. Jörg.
Wir haben ja jetzt schon alles gesagt. Und wenn ich an Anfang zurückgehe, was war unsere Zielsetzung? Ja, einfach mal zu schauen, so ein bisschen, wie waren das damals? Ja, und was ist da heute draus geworden? Ich glaube, da haben wir schon sehr wertvolle Einsichten bekommen. Das ist bestimmt ein guter Ausgangspunkt, um an der Thematik dran zu bleiben und auch noch mal ein bisschen weiter zu denken, wie man das wirklich stärker in die Unternehmen reintragen kann.
Da bleiben wir dran.
Ich sag mal auf bald.
Ja. Jo, gute danke. Zeit. Tschüss. Ja, tschüss. Ciao. Ja, das war mein Gespräch beim Kollegen Jörg Schneider-Protmann hier zu den Thematiken Konfliktmanagementsystem, systematisches Konfliktmanagement. Und wir haben uns zwei Schwergewichte da eingeladen. Einen aus der Wissenschaft, Professor Dr. Thomas Knobloch, und aus der Praxis ein ganz erfahrener Mann, ehemals bei der SAP, heute selbstständig tätig, Dr. Jürgen Priem, die uns so ein bisschen über diese Entwicklungen Auskunft gegeben haben und auch wo es einfach in der Praxis hakt. Und da sind schon noch ein paar Fragen offen. Die haben wir heute nicht lösen können, aber wir bleiben dran an dem Thema und freuen uns dann auf das nächste Mal. So, für den Moment bedanke ich mich bei dir und euch, dass ihr wieder mit dabei wart. Verabschiede mich mit den besten Wünschen. Kommt gut durch die Zeit. Ich bin Sascha Weigel, euer Host von INCOFEMA, dem Institut für Konflikt- und Verhandlungsmanagement und Partner für professionelle Mediations- und Coaching-Ausbildung.